In den USA verbreitet sich das Vogelgrippevirus H5N1 unter Milchkühen. Das habt ihr vielleicht in den letzten Wochen gelesen, hat einige Schlagzeilen gemacht. Und deshalb wollen wir heute im Spektrum-Podcast klären, wie gefährlich ist das für uns Menschen?
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Die berühmte Vogelgrippe, auch H5N1 genannt, die ist 1996 zum ersten Mal aufgetaucht, also vor knapp 30 Jahren. Und seitdem hat uns das Virus immer wieder überrascht. Seit 2020 zum Beispiel, da steigen die Ansteckungen unter Vögeln wieder an. Und das Virus ist offenbar nicht mehr nur für Wildvögel und Hühner gefährlich, auch Säugetiere stecken sich mittlerweile an. Infektionen hat man in den letzten Jahren zum Beispiel bei Pferden, bei Katzen oder auch bei Schweinen gesehen. Und aktuell machen Fälle aus den USA Furore. Dort verbreitet sich die Vogelgrippe nun unter Milchkühen. Das US-Landwirtschaftsministerium meldet Fälle in Dutzenden Herden aus verschiedenen Bundesstaaten. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO, die warnt schon vor dem Trinken von nicht pasteurisierter Milch und fordert Länder weltweit dazu auf, das Infektionsgeschehen jetzt genauestens zu beobachten. Und das klingt ja alles schon mal erstmal richtig bedrohlich. Aber wie groß diese Gefahr wirklich ist, darüber spreche ich heute mit Lars Fischer von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Lars.
Moin Moin.
Lars, lass uns vielleicht mal damit starten, was verstehen wir denn nochmal unter der Vogelgrippe und welche Folgen kann eine Ansteckung haben?
Als Vogelgrippe bezeichnet man eine Gruppe von Influenza A-Viren. Influenza A ist die klassische Grippe, die wir kennen. Die kommt aber in verschiedenen Varianten, verschiedenen sogenannten Subtypen vor, die nach ihren Oberflächenproteinen benannt bzw. durchnummeriert sind. Und die menschlichen Grippeviren, mit denen wir uns so anstecken, die auch bei Menschen bisher Pandemien verursacht haben, das sind die Grippeviren aus den Typen H1, H2 und H3. Es gibt aber eben noch H4 bis H9. Und das sind alles Vogelgrippeviren, die unter Wildvögeln oder Geflügel auftreten und die eigentlich relativ selten Menschen befallen. Sie befallen immer mal wieder Menschen. Es gibt zum Beispiel H5N1, es gibt H7N9, also diese ganzen Subtypen zirkulieren unter Hühnern. Menschen stecken sich gelegentlich an und sterben auch relativ häufig daran. Die geben das Virus aber nicht untereinander weiter. Das heißt, das sind immer nur vereinzelte Ansteckungen an Vögeln und deswegen beobachtet man das zwar sehr genau, aber bisher scheinen diese Vogelgrippeerreger tatsächlich nur für sporadische Fälle und Ausbrüche zuständig zu sein. Bisher gab es da noch keinen wirklich großen Ausbruch mit.
Ja, dann fass uns doch mal kurz zusammen. Was passiert denn jetzt aktuell Neues in den USA? Warum man da so genau hinschaut?
In den USA haben wir jetzt die Situation, die ganz neue Situation, dass sich ein Vogelgrippevirus, nämlich dieses H5N1, unter Säugetieren, und zwar direkt von Säugetier zu Säugetier im Sinne einer Epidemie ausbreitet unter Milchkühen. Und Milchkühe sind ja praktisch Nutztiere, die von Menschen gehalten und gepflegt werden. Das heißt, da ist ein sehr enger Kontakt auch zu Menschen. Und die Milch wird von Menschen verzehrt, eben auch von vielen, vielen Menschen, die keinen Kontakt zu diesen Milchkühen haben. Das heißt, dieser Ausbruch unter den Milchkühen ist eben nicht nur eine Verbreitung unter Säugetieren, sondern eben auch direkt eine quasi Straße zu uns Menschen, zur Gesamtbevölkerung. Und das macht das Ganze so problematisch.
Und du sagst auch, dieser Ausbruch, der ist eigentlich ziemlich rätselhaft. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, warum.
Naja, ursprünglich waren wir bei H5N1 ja in der Situation, dass wir gesagt haben, okay, es ist eine von mehreren Vogelgrippen. Ich habe ja zum Beispiel H7N9 genannt. Es gibt auch andere Vogelgrippe-Subtypen, die immer mal wieder auf Menschen überspringen. Und H5N1 war eben so ein Vogelgrippe-Virus, mit dem sich immer mal wieder Menschen angesteckt haben. Insgesamt so 800 über die letzten 20 Jahre, die aber eben alles sporadische Fälle waren. Das heißt, man hatte dieses Virus unter Hühnern wie alle anderen Vogelgrippe-Erreger, die man so kannte, die man beobachtet hat, aber schon einigermaßen einschätzen konnte. Und dann vor einigen Jahren ist von H5N1 eine ganz neue Variante aufgetreten, die plötzlich angefangen hat, sich weltweit unter Wildvögeln zu verbreiten und Millionen Wildvögel weltweit auch zu töten. Das heißt, wir haben da plötzlich ein H5N1 gekriegt, das nicht nur für Geflügel ein Problem war, sondern eben auch tatsächlich ganze Vogelbestände bedroht und eben auch nicht nur in Asien, wo diese Vogelgrippeviren normalerweise sich rumtreiben, sondern eben weltweit auf allen Erdteilen, inzwischen auch runter in der Antarktis. Also eine massive ökologische Katastrophe, die dann aufgetreten ist. Dann haben sich natürlich auch Säugetiere angesteckt. Das war am Anfang zu erwarten. Klar, natürlich. Fleischfresser fressen auch tote und kranke Vögel. Dabei können sie sich ebenso wie Menschen sporadisch mit diesen Viren anstecken und daran auch sterben. Das war noch gar nicht so unerwartet. Aber dann ist plötzlich dieses Virus in den Milchkühen aufgetreten, die ja keine toten Vögel fressen, soweit wir wissen. Und das Virus hat dann eben angefangen, sich von Tier zu verbreiten. Das Bemerkenswerte bei den Milchkühen ist nun, dass das gar keine so typische Grippe ist, so mit Husten und Schnupfen und Heiserkeit, sondern bei den Milchkühen sind die Euter betroffen. Die Euter sind am stärksten befallen. Man hat also gar nicht diese klassische Atemwegssymptomatik, sondern eine ganz andere Art von Gewebe, außer eine ganz andere Art von Verbreitung, die tatsächlich immer noch so ein bisschen rätselhaft ist. Und deswegen ist es im Moment sehr, sehr schwer einzuschätzen, was es eigentlich mit diesem H5N1-Virus auf sich hat. Denn etwas Derartiges haben wir von einer Grippe und eigentlich von einem vergleichbaren Virus noch nie gesehen.
Und deshalb ist es wahrscheinlich entscheidend, dass wir jetzt schnell mehr über die Verbreitung und Verbreitungswege dann auch erfahren. Lars, was ist denn darüber bereits bekannt und wo sind noch die großen Fragezeichen?
Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Fragezeichen. Wir wissen einerseits, dass das Virus irgendwie Anfang des Jahres Milchkühe in den USA begonnen hat zu befallen und sich dann auch von Herde zu Herde ausgebreitet hat, möglicherweise über Viehtransporte, möglicherweise über die Melkanlagen. Das ist eins der Fragezeichen, welchen Anteil eigentlich welcher Übertragungsweg da hat, über Aerosole, über andere Arten von Kontakt. Das ist noch nicht klar. Dann ist unklar, wie sich das Virus im Moment genetisch entwickelt und warum es überhaupt die Kühe so befällt, ob das jetzt eine spezielle Mutation, eine spezielle genetische Veränderung bei diesem Virus ist, dass es einmalig dieses Virus befähigt, sich unter den Milchkühen zu verbreiten, oder ob das jetzt so eine Gelegenheit macht, diebe Situation ist, wo das durch einen großen Zufall quasi in eine Schiene reingekommen ist, wo sich dieses Virus einfach plötzlich doch ganz gut in diesen ungewöhnlichen Wirten verbreitet. Das wissen wir im Moment noch nicht. Wir haben auch leider wenig Informationen über die Genetik des Virus, weil im Moment sehr wenig Informationen aus diesen befallenen Betrieben kommen. Die US-Landwirtschaftsbehörde hat seit mehreren Wochen, habe ich gerade gelesen, hat seit mehreren Wochen keine Gensequenzen von aktuellen Fällen mehr veröffentlicht. Es gibt eine große Testlücke bei potenziell infizierten Menschen. Es gab ja bereits 3 infizierte Menschen im Umfeld dieser Milchviehbetriebe. Eigentlich müsste man jetzt alle Beschäftigten im Umfeld dieser Milchviehbetriebe testen. Das tut man aber nicht, weil man aus verschiedenen Gründen auf diese Leute wenig Zugriff hat. Die Betriebe möchten das nicht. Die Betroffenen möchten das nicht, weil sie oft illegal im Land sind, weil sie oft nicht krankenversichert sind, weil sie im Zweifel um ihren Job fürchten müssen. Das ist also so ein bisschen problematisch, da ranzukommen. Und deswegen hat man eben über diese Verbreitung in den Betrieben, wie viele Herden wirklich befallen sind, wie viele Menschen wirklich schon mit diesem Virus tatsächlich infiziert waren. Das weiß man nicht, weil man im Moment quasi eine große, große Überwachungslücke da hat. Man hat also viel mehr Fragezeichen als gesichertes Wissen im Moment.
Und kann man denn jetzt schon absehen, wie gefährlich dieser Ausbruch potenziell für uns Menschen ist, oder ist die Datenlage dafür jetzt noch zu schlecht?
Das ist schwierig. Also potenziell ist das natürlich wahnsinnig gefährlich. Wir haben ein Virus, das in den letzten 20 Jahren hunderte Menschen getötet hat, das jetzt in Nutztieren zirkuliert, immer wieder Menschen ansteckt. Wir hatten jetzt gerade einen 3. Fall eines infizierten Menschen, der dann auch Atemwegssymptome hatte, was also noch eine weitere Eskalation ist im Vergleich zu den Augenentzündungen vorher. Bindehautentzündung, sich mit einer Bindehautentzündung anzustecken, ist nicht so einfach, wie sich bei einem hustenden Menschen zu infizieren. Das heißt, da ist also wieder quasi ein Schritt nach vorne. Und dann haben wir eben auch so wenig Informationen und so wenig Überblick, was da passiert. Also es ist schon eine außerordentlich gefährliche Situation im Hinblick auf eine potenzielle Pandemie, einfach von diesem ganzen Setting her, einfach von diesem Bedrohungspotenzial, aus dem Gedanken heraus, was da passieren könnte mit diesem Virus. Die große Frage ist so ein bisschen, was tatsächlich passieren wird, weil wir wirklich überhaupt nicht einschätzen können, was dieses Virus kann, wie sich das weiterentwickeln wird. Es gibt zum Beispiel die Vermutung, es gab sie in den letzten Jahren, dass diese Vogelgrippeviren, also diese Subtypen H4 bis H9, dass die eben aus irgendwelchen Gründen nicht gut geeignet sind, sich effektiv unter Menschen zu verbreiten und deswegen eine wesentlich geringere Pandemiegefahr darstellen als die Subtypen H1 bis H3, von denen wir wissen, dass sie Pandemien und Ausbrüche auslösen können. Das ist also ein großes Fragezeichen, ob da möglicherweise ja irgendetwas diese Viren prinzipiell hindert, sich effektiv zu verbreiten. Aber gegen diese Vermutung spricht natürlich jetzt der Ausbruch unter Milchkühen, wo sich das Virus ja jetzt doch effektiv verbreitet. Und das stellt natürlich diese Vermutung in Frage, dass das nicht geht. Da muss man einfach sagen, klar, wenn sich das Virus unter Milchkühen überraschend ausbreiten kann, dann wird es sich möglicherweise auch unter Menschen vielleicht nicht mehr ganz so überraschend ausbreiten können. Also es ist schon eine außerordentlich schwierige, außerordentlich problematische Situation im Moment.
Ja, und schauen wir doch mal noch in die Zukunft. Das wird sich ja dann der Lage nach weiterentwickeln. Wie gut sind wir denn auf so ein Szenario vorbereitet? Wie schätzt du das ein, Lars?
Da gibt es 2 Antwortmöglichkeiten. Einerseits auf der potenziellen Seite, was wir haben, was wir können. Wir haben Impfstoffe gegen die Grippe. Wir kennen das Genom dieses Virus. Wir haben nicht nur die klassischen Grippeimpfstoffe, die wir anfangen können zu produzieren, sondern wir haben eben auch die mRNA-Technologie. Alles steht in den Startlöchern. Dann wissen wir ja, wo das Virus ungefähr zirkuliert. Wir könnten da einen großen Überwachungsring drumherum ziehen. Wir könnten quasi das Virus selbst, wenn sich da jetzt eine Epidemie unter Menschen entwickelt, wir könnten das potenziell einhegen, weil wir wissen, wo es ist, weil wir wissen, wie es geht. Dazu bräuchten wir eben nur die Daten. Und dann haben wir ja auch Medikamente gegen Grippeviren, weil wir die Grippe als Krankheit inzwischen sehr, sehr gut kennen. Wir produzieren jedes Jahr neue Impfstoffe, wie gesagt, antivirale Medikamente. Dann haben wir ja in der Pandemie prinzipiell gelernt, wie man so einen Atemwegserreger bekämpfen kann, auch ohne Medikamente, mit Masken, mit Kontaktbeschränkungen, nicht nur durch den Staat, sondern auch freiwillig auf individueller Ebene, durch Verhaltensänderungen, durch vernünftiges Verhalten. Also da können wir so ein Virus ganz erheblich ausbremsen, vor allem, wenn wir wissen, okay, in einem halben Jahr haben wir einen Impfstoff in großer Menge und dann sind wir sowieso mehr oder weniger im halbwegs grünen Bereich. Also auf der Habenseite ist eine ganze Menge, weil natürlich die Menschheit sich seit 20, 25 Jahren exklusiv auf eine Grippepandemie vorbereitet. Und wenn jetzt eine startet, na klar, dann sind wir vorbereitet. Die andere Frage, die sich natürlich umso mehr stellt angesichts dessen, was in den USA passiert ist, was wir machen werden. Denn es ist ja eigentlich völlig klar, wenn wir so ein potenzielles Pandemievirus in Nutztieren haben, was man macht, ist natürlich engste Überwachung, Testen, Kontrolle. Man zieht einen großen Kontrollring, man versucht mit aller Kraft, diesen Ausbruch unter den Nutztieren einzudämmen, um die Gefahr einzugrenzen, dass sich dann auch Menschen infizieren. Also was man eigentlich bei den Milchkühen in den USA machen müsste, wie man da vorgehen müsste, das ist bekannt, das kann man alles machen. Nur, das tut man nicht. Man bekommt die Daten nicht. Wir wissen immer noch nicht so wirklich, wo sich dieses Virus eigentlich ausgebreitet hat. Wir wissen noch nicht so wirklich, wie viele Menschen eigentlich Antikörper gegen dieses Virus haben, also Kontakt mit dem Virus hatten. Wahrscheinlich sehen wir auch einen erheblichen Anteil der menschlichen Infektionen gar nicht deswegen. Oder auch einfach die Eindämmung dieses Ausbruchs unter den Kühen, so diese Unterbrechung der Ansteckungskette unter den Herden, das müsste bei Nutztieren ganz einfach machbar sein. Und es ist dringend nötig, dass man das tut. Es passiert aber nicht. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie wir denn tatsächlich auf eine beginnende Pandemie reagieren würden. Einerseits von staatlicher Seite, andererseits von gesellschaftlicher Seite. Ob die Leute sagen, naja, hier Pandemie, das war doch alles Quatsch und eigentlich war es doch alles gar nicht so schlimm und diesmal ignorieren wir das einfach. Dann kann das ganz schön in die Hose gehen. Das ist eben das große, große Problem.
Ja, Lars, da hoffen wir mal, dass wir so viel tun werden, wie wir tun können. Du hast es ja den Unterschied dazwischen gerade ganz gut beschrieben. Wer noch mehr dazu erfahren will, Lars hat auf spektrum.de auch ein Video dazu noch aufgenommen, das ihr euch anschauen könnt und einige Artikel auch dazu schon geschrieben. Und Lars wird sicherlich auch weiter dranbleiben, wie sich die Situation da in den USA entwickelt. Also schaut auf spektrum.de vorbei für mehr Infos. Und Lars, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das eingeschätzt hast.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Seid gern auch nächste Folge wieder dabei. Die gibt's wie immer kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.